fängt an mit dem Mann da. Wer weiß, wer das ist? Wer ist das? Weiß das jemand? Keller heisst er nicht, Geri stimmt. Müller heisst er, genau. Wer ist er? Was ist das für ein Mann?
Ein Grüner.
Ein Grüner? Was ist er sonst noch? Stadtdame wo? In Baden. Wieso kennt man da in Frauenfeld den Stadtdame von Baden? Für was ist er bekannt worden in der Schweiz? Selfie-Affäre, ja. Er ist an einer Pressekonferenz, er sieht nicht besonders glücklich aus. Und der Grund ist, dass der Geri Nacktbilder von sich selber gemacht hat auf seinem Smartphone und einer Frau geschickt hat, die wesentlich jünger war. Sie hat das auch wollen, das war Mutual Consent. So, und da ist irgendwann aufgeflogen, öffentlich geworden, und dann hat er eine Pressekonferenz abgehalten. Da ist ein Bild von dieser Pressekonferenz. Und in dieser Pressekonferenz sagt er Folgendes: Ich bin am Sonntagmorgen um 4 Uhr aufgewacht und habe das gelesen von mir, online. Und ich habe nur noch eins gehabt, ich habe mich geschämt. Geschämt vor mir, meiner Partnerin, vor meiner Bevölkerung, vor meiner Stadt, die ich über alles liebe, vor der ganzen Welt. Und ich schäme mich auch vor ihnen. Das ist eine dunkle Seite von mir. Und auch wenn sie ein kleiner Teil ist, steht sie jetzt im Licht der Weltöffentlichkeit. Da hat der Licht übertrieben, würde ich sagen, also die Welt hat das nicht so interessiert, aber die Schweizer Öffentlichkeit schon. Ich will heute überhaupt nicht über den Geri herziehen. Das ist gar nicht der Punkt. Im Gegenteil. Die Frage ist, wie kann jemand wie der Geri Keller Wiederherstellung erleben? Wie der Geri Müller. Du hast mich durcheinander gebracht, Raul. Bist nicht du das gewesen? Ja, das haben sie im Sündenfall auch gesagt. Sie ist der andere. Ich war es ja auch nicht gewesen, oder? Du bist es ja gewesen. Wie kann jemand wie der Geri Müller Wiederherstellung erfahren? Und ein Teil ist sicher, dass er Vergebung bekommt für seine Sünden, für sein Fehlverhalten, für sein Scheitern. Aber lange da? Das klingt für dich jetzt vielleicht kontrovers, wenn ich das so sage, aber ich glaube, das lange nicht. Weil welches Gefühl bringt er da in dieser Pressekonferenz am meisten zum Ausdruck? Welches Gefühl?
Scham.
Scham. Niemand sagt er, ich fühle mich schuldig, wenn er sagt, ist, ich schäme mich. Und das wäre jetzt einfach ein Beispiel von vielen Beispielen, die ich in den letzten Jahren immer wieder gesehen habe. Es ist möglich, dass ein Mensch, es ist möglich, dass ein Christ Vergebung überkommt für die Schuld von seiner Sünde. Aber er bleibt unfrei in Bezug auf das Ereignis, weil die Scham unbehandelt bleibt. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe einen Freund, der ist Alkoholiker und Christ. Er kommt nicht von da. Und der hat wirklich das Problem in seinem Leben mit dieser Sucht. Und er hat um Vergebung gebeten für Sachen, die er falsch gemacht hat. Er hat Vergebung bekommen, es ist ihm sogar zugesprochen worden. Und er würde gerne dort, wo er wohnt, in Kishona in den Gottesdienst gehen. Aber er geht nicht. Warum? Weil er schuldig ist? Nein, er ist unschuldig. Er ist nicht mehr schuldig. Er hat Vergebung bekommen. Er geht nicht, weil er sich schämt. Es hat ein paar Leute in der Kishona, die wissen von seinem Alkoholproblem. Und er getraut sich nicht, dort hinzugehen, weil die Leute wissen von seinem Alkoholproblem. Jetzt verrückt ist, dass die Leute sich freuen würden, wenn er kommt. Die würden ihn herzlich willkommen heißen, aber seine Scham, die er empfindet, hindert ihn daran zu gehen. Das ist ein Beispiel für mich von jemandem, der in dem Sinn sein Problem in die Ordnung gebracht hat, seine Schuld ist vergeben, aber er bleibt trotzdem noch unfrei von dem Ereignis oder von dieser Sache in seinem Leben. Weil er sich schämt. Weil die Scham unbehandelt ist. Die Schuld ist behandelt, die Scham ist unbehandelt. Und er sieht sich als Christ zweiter Klasse. Er sieht sich als unwürdig in Gemeinschaft von all diesen Heiligen im Gottesdienst in der Kishona zu gehen. Die sind ja alle perfekt, oder? Und selbst wenn die Heiligen in der Kishona sagen, nein, wir sind nicht perfekt, kommt er trotzdem nicht. Weil er sich schämt. Eine Jugendkollegin von mir, hat auch nicht von da, hat früher geheiratet in ihrem Leben, sie ist Christ, sie glaubt an Jesus immer noch. Und sie haben früh geheiratet, haben nach ein paar Jahren, dann etwa nach 3-4 Jahren, haben sie ein Kind bekommen. Und als das Kind etwa 2-jährig war, ist ihr Mann fremdgegangen mit einer anderen Frau. Und das haben sie nicht angebracht, ihrer Beziehung, und sie ist auf die Scheidung zugelaufen. Und meine Kollegin, die hat das gut aufgeschafft. Sie hat verstanden, was ist mein Beitrag war als Scheitern von meiner Ehe. Der Mann hat auch beitragen, keine Frage, aber sie hat verstanden, ich habe auch beitragen. Und sie hat gemerkt, dass sie auch schuldig geworden ist, und sie hat um Vergebung gebeten. Das ist ihrer Vergebung zugesprochen worden. Die Schuld ist bereinigt. Und sie würde gerne dort, wo sie wohnt, in die Kirche gehen. In eine freie Kirche, die es dort gibt. Aber sie geht nicht. Warum? Weil sie noch schuldig wäre? Nein, weil sie sich schämt. Und ihre Eltern gehen auch nicht, weil sie sich schämen. Wegen dieser Scheidung, die da ist. Wegen dem Fremdgehen von dem Mann. Das ist wieder ein Beispiel, dass die Schuld vergeben sein kann. Aber das Ereignis bleibt noch sehr bestimmend im Leben von dieser Kollegin von mir. Sie ist unfrei, ob schon die Schuld vergeben ist. Und es ist wichtig, dass wir reingehen in die Bibel und einmal anschauen, wie redet denn die Bibel über das Verhältnis von Schuld und Scham. Und es gibt eine Botschaft, die haben wir Hindersche und Fürsche bepredigt in unserem Kirchenkreis. Land auf, Land ab, die kennen wir gut, die kannst du blind. Sie kommt zum Ausdruck, zum Beispiel im Römer 3, was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld, deine und meine, zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Also weil Jesus gestorben ist, gibt es Vergebung für die Schuld von meiner Sünde. Das kennen wir. Ich möchte das grafisch ein bisschen aufzeigen, damit wir klar denken über das Thema. Und die Sachen, die ich jetzt grafisch auseinandernehme, wenn wir gut aufpassen, im hebräischen Denken gehört das zusammen. Kann man nicht auseinandernehmen. Ich nehme es nur grafisch auseinander, damit man klar denkt. Sünde, kann man sagen, das ist die eigentliche Tat. Also das ist das unehrliche Ausfüllen von deiner Steuererklärung. Also das bewusst unehrliche Ausfüllen von deiner Steuererklärung. Das ist Tat, oder? Das ist der Seitensprung, das ist die außereheliche Affäre, das ist das Schlechtreden über nicht anwesende Drittpersonen und so weiter. Die eigentliche Tat, das eigentliche Reden, das eigentliche Ausfüllen, Tat, das ist die Sünde, kann man sagen. Jetzt, die Tat, die versetzt uns in einen neuen rechtlichen Zustand vom Schuldigsein. Schuld ist nicht das Gefühl primär, sondern ein neuer rechtlicher Zustand. Vorher ist man unschuldig, nachher ist man schuldig. Wir haben heute Abend ein Gospel-Brass-Konzert hier innen am 5. Herzliche Einladung übrigens. Der Sound ist gut und der Food ebenfalls. Und ich habe früher noch, ob ihr es glaubt oder nicht, habe ich ein Blechblasinstrument gespielt. Ich habe da so gar nicht gespielt. Und ich habe da im Jugendhäuschen einen gar nicht Unterricht genossen, beim Heini Ritter. Und bin zusammen mit meinem Jugendfreund, Mueli Mischler, von der Kishona Felben, namens dort gewesen. Und dann habe ich auf den Zug müssen, auf Mühlen. Und er hat das Velo gehabt, weil er ist mit dem Velo von Pfein hergekommen. Und dann haben wir dann natürlich gut lösen, nicht wahr? Er ist aufs Velo gesessen und ist gefahren und ich bin hinten auf den Packträger und habe beide Instrumente so gehebt und beide so balanciert. Und das hat gerade so funktioniert und dann sind wir auf den Bahnhof runter, bis uns die Polizei mal verwischt hat. Jetzt, das war peinlich für mich. Aber bevor es peinlich geworden ist für mich, bin ich schuldig geworden. Wann bin ich schuldig geworden? Erst, als mich die Polizei verwischt hat? Nein. Wo ich es gemacht habe. Also die Tat führt dazu, dass wir in einem neuen rechtlichen Zustand sind, vom Schuldigsein. Was ist die Lösung vom Problem von unserer Schuld? Wie geht es weiter, nachdem wir schuldig geworden sind? Das ist die Botschaft, die wir gut kennen. Jesus muss etwas machen, er muss sterben am Kreuz. Wir müssen etwas machen, wir müssen umkehren, um Vergebung bitten. Und dann, Was ist der neue rechtliche Zustand, in dem wir versetzt werden? Wir werden gerecht gesprochen. Wir sind nicht unschuldig. Die Unschuld haben wir verloren durch unsere Tat. Aber wir sind gerecht gesprochen. Das kennen wir sehr gut. Und das praktizieren wir die ganze Zeit. Zu Recht, hoffentlich auch. Das Problem ist, dass Sünde nicht nur Schuld als Auswirkung hat, sondern eben auch Scham. Und eine der Probleme, die wir haben, und eine der Gründe, warum wir bei Ereignissen in unserem Leben, die schwierig sind, immer noch bestimmt werden von diesen Sachen, ist, weil wir zwar die Schuld behandeln lassen, aber die Scham unbehandelt lassen. Und wir werden im heutigen Sonntag und wir werden zwei weitere Sündige uns mit dem Thema befassen. Scham kann entstehen in uns nicht nur durch unsere Sünde, sondern kann auch durch Sünde von anderen entstehen. Vielleicht ist etwas an dir gemacht worden. Vielleicht ist etwas an dir geschehen, wo nicht deine Schuld ist. Und du hast trotzdem Scham. Das werden wir alles genau anschauen. Also egal, ob es jetzt deine Sünde ist oder die Sünde von jemand anderem an dir, es kann Scham entstehen. Und es ist wichtig, dass wir anschauen, wie die Bibel davon. Wir schauen das an, ganz am Anfang der Bibel. Wir haben das ja relativ viel dort angeschaut, bei unserer Serie über Sexualität. Wir gehen nochmal da an im Zusammenhang mit dem Thema Scham. Ich lese den letzten Vers vor vom Kapitel 2 im 1. Mose. Adam und seine Frau waren beide nackt. Nicht nur eins, beide. Aber sie schämten sich nicht. Das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Nicht, weil ich da voyeuristisch veranlagt wäre oder so, sondern weil das eine wunderbare Beziehung zeigt. Weil das ist ja nicht nur physische Nacktheit. Die haben nicht nur keine Kleider angehabt. Die haben auch ihre ganze Seele einander können zeigen. Dort haben sie auch nichts versteckt voreinander. Die Eva hat genau gewusst, egal was ich von mir zeige, egal wie ich reagiere, der Adam wird mich einfach noch mehr lieben, als er mich bereits schon liebt. Egal was ich mache und zeige von mir. Ich muss nichts verstecken und umgekehrt auch. Das ist eine Qualität von Liebe. Ich glaube, die können wir uns fast nicht mehr vorstellen. Weil gehen wir es zu, wir sind doch dauernd am Abwägen, in der Ehe, mit dem Kind, ich meine, ich habe mir überlegt, was ich heute anlegen soll, dass ihr nicht schräg über mich denkt, versteht ihr? Wir sind die ganze Zeit unsere Umgebung am Scannen. Was von mir soll ich wie zeigen? Das ist eine riesige seelische Arbeit. Die haben sie alle nicht leisten müssen. Sie haben gewusst, egal was ich zeige, es führt nur dazu, dass mein Gegenüber mich noch mehr gern hat. Als es bereits schon hat. Das ist wunderbar. Und es wird eines Tages wieder so werden in der Ewigkeit. Lesen wir weiter. Das ist alles kaputt gegangen. Wir kennen den Text vielleicht schon sehr gut, vielleicht auch nicht. Ich lese dir ein paar Verse, wie es weitergegangen ist aus dem Kapitel 3. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Und man merkt schon, wie es mit den Augen weitergeht bei der Frau. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Yes, das ist ein No-Brainer. Also nahm sie eine Frucht, und das war übrigens nicht ein Äpfel, man denkt immer, es sei ein Äpfel. Ich glaube, das ist so Polemik von der Thurgauer in der ganzen Welt, von der Theologie, wo man möchte, dass das ein Äpfel ist. Es ist einfach eine Frucht. Also es ist vielleicht ein Äpfel gewesen, aber vielleicht ist es auch ein Papaya gewesen oder irgendetwas, was es gar nicht mehr gibt. Einfach eine Frucht. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Und jetzt gehen ihnen die Augen auf. Aber völlig anders, wie sie es sich vorgestellt haben. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten was? Auf einmal, dass sie nackt waren. Scham. Die allererste für den Mensch spürbare Auswirkung von der Sünde ist nicht Schuld, sondern Scham. Schuldig sind sie auch noch geworden da. Ist keine Frage. Aber das Erste, was die Bibel nennt, ist Scham. Und sie reagieren gerade, und du und ich, wir reagieren auch sofort, wenn Scham in unser Leben kommt. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machen sich Lendenschurze. Sie haben Feigenblätter genommen und haben ihre Scham zugedeckt. Das ist das Grundprinzip, die Grundreaktion auf Scham ist verstecken, zudecken. Etwas dazwischen tun, dass die anderen da nicht sehen. Und wir brauchen keine Feigenblätter mehr heutzutage. Wir haben andere Methoden. Und es gibt verschiedene. Es gibt eine, die einfach zu schweigen, nicht darüber reden, auch nicht versuchen auch nicht darüber zu denken, über das, was kein Mensch darf wissen. Oder wir machen uns zu Christ zweiter Klasse und sagen, ich bin nicht würdig, zu dienen in der Gemeinde oder sogar in den Gottesdienst zu kommen. Und vielleicht ist etwas Beschämendes passiert und du hast einfach gesagt, ich gehe in eine andere Kirchengemeinde. Das ist ein Feigenblatt. Und das ist gar nicht so schlecht übrigens. Man darf die Feigenblätter haben. Wir finden immer gerade Lösungen. Und das Schöne ist jetzt zu sehen, wie Gott einem beschämten Mensch begegnet, wie er auf ihn zugeht. Und es ist wichtig, dass wir am heutigen Tag das Wesen von Gott kennenlernen, wie er auf den beschämten Mensch zugeht. Gott kommt nämlich nicht sofort und schon gar nicht mit erhobenem Finger, sondern er wählt sich einen guten Zeitpunkt aus im Tag. Als es am Abend kühl wurde, wo es angenehm ist und nicht mehr so heiß, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Und ihre Reaktion, weil sie sich schämen, da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Und es kann sein, dass im Rahmen von dieser Gottesdienstreihe Gott zu dir ruft. Wo bist du? Wo versteckst du dich? Vielleicht gibt es einen dunklen Fleck in deinem Leben, wo keiner da innen darf wissen, und sogar du dir möglichst an den Rand von deinem Bewusstsein verdrängst die ganze Zeit. Und du hörst plötzlich, wie Gott dich ruft. Und wie reagierst? Weil du dich schämst? Du gehst weg. Dieser antwortete der Mensch, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Und das ist etwas vom Tragischen an der Scham, ist, dass alle sagen ja, ich möchte Kontakt haben mit Gott. Alle sagen, ich will näher sein bei Gott. Wir haben es besungen vorher. Ich glaube, wir wollen sehr wohl näher sein in Bezug auf unsere Schuld. Aber wenn Gott unsere Scham will behandeln, dann verstecken wir uns vor ihm. Und das ist auch nicht verwunderlich, das darf auch sein. Und so ist es wesentlich, dass wir sehen, wie ist Gott, wenn er auf uns zukommt und uns am Punkt von unserer Scham möchte berühren und unsere Scham möchte behandeln. Ihr könnt den Text selber daheim noch genau lesen, ich möchte auf einen Vers eingehen, was Gott macht. Er redet nicht nur, er macht etwas. Und zwar lesen wir da im Vers 21, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen. Und jetzt ist das schräg, oder? Die sind doch schon angelegt. Haben sie nicht schon Feigenblätter irgendwie an? Und jetzt kommt Gott und sagt, Moment, meine Lösung ist besser als eure. Ihr habt Feigenblätter genommen, das ist noch leicht durchsichtig. Ich komme mit einer besseren Lösung, um eure Scham zu entdecken. Und ich glaube, Gott möchte dir vielleicht sagen, heute und im Rahmen von diesen Gottesdiensten zu diesem Thema, du kannst deine Feigenblätter schon haben, aber ich hätte eine bessere Lösung. Ich komme mit einer Lösung, die deine Scham besser wird zudecken, als die Lösung, die du gelebt hast. Und spannend ist da, Tierfell, was hat da dazu passieren müssen? Da hat natürlich ein Tier müssen sterben. Das ist, wenn wir die Bibel kennen, das erste Opfer. Das allererste Opfer. Und das ist ein Hinweis in der Bibel prophetisch auf Jesus Christus hin. Da geht nochmal etwa 4000 Jahre und dann stirbt das Opferlamm Gottes, Jesus Christus, am Kreuz. Und wir sehen, dass da Gott sagt, schaut, liebe Adam und Eva, ihr seid auch noch schuldig geworden und ihr braucht irgendwann eine Lösung für das Problem von eurer Schuld. Das kann noch 4000 Jahre warten. Mit der Schuld warten wir noch 4000 Jahre, aber mit dem, mit was wir nicht warten und was wir sofort handeln, ist bei der Scham. Wir sehen, dass da Gott zuallererst und vor allem anderen das Problem von ihrer Scham angeht und nicht das Problem von ihrer Schuld. Und es kann sein, dass Gott zu dir sagt, lieber Christ, du bist das Problem von deiner Schuld gut angegangen, dir ist vergeben. Es ist höchste Zeit, dass du das Problem von deiner Schuld, von deiner Scham angehst. Und was ich spannend finde da, ist, dass Gottes Lösung nicht ein Zurückdrüllen ist vom Rad der Zeit. Er kommt noch einmal mit Kleidern. Er kommt nicht und sagt, meine Lösungen sind so wunderbar, hammermäßig super, dass ihr wieder werdet können nackt voreinander stehen. Das finde ich wichtig. Gott sagt da, wir gehen nicht wieder da an. Und ich reisse euch leider nicht weg, auf Gefahr hin, dass ihr noch mehr beschämt werdet. Sondern er sagt, ich gebe euch bessere Kleider. Und die Tatsache ist, dass wenn wir schuldig geworden sind in unserem Leben und Scham in unser Leben gekommen ist, dann bleiben wir immer wieder anfällig auf Scham. Und Gottes Lösung ist nicht, Kleider wegnehmen, sondern bessere Kleider geben. Das ist tiefgründiger, als wir denken. In kirchlichen Kreisen, in christlichen Kreisen gibt es wie so eine Idee, dass wir erst dann frei werden von unserer Sünde, wenn wir es könnten, in der Gemeinde offen sagen. Ich war an einer Konferenz kürzlich, da hat ein Prediger von vorne gesagt, wieso können wir in unseren Gemeinden nicht offen zugeben, was für Sünden das wir haben? Ja, weil wir uns schämen. Ich glaube, die Bibel fordert das gar nicht. An einer anderen Konferenz haben sie mit uns Pastoren eine Übung gemacht, das muss ich euch kurz erzählen. Da haben sie so Blätter rundum an der Wand aufgehängt und haben gesagt, gell, wir sind ja alle Sünder. Jawohl, das sind wir. Dann haben sie Blätter verteilt, schwarze, und Bleistift, wo man die Sünden draufschreiben konnte. Und sie wollten, dass wir dann unsere Sünden auf das schwarze Papier schreiben, und das hat man nicht so gut lesen. Da ist jemand so nah hin, dass du gesehen hast, was für Sünden das jemand hat. Aber die Idee war, wir wollen so ein in die Richtung anfangen zu arbeiten. Wenn wir könnten, öffentlich unsere Sünden zugeben, dann würden wir wirklich frei werden von unserer Sünde. Meines Erachtens, vergebt mir, wenn ich so sage, völliger Quatsch und nicht biblisch. Gott entblößt uns nicht noch mehr. Er schützt uns besser. Und wir müssen aufpassen, wenn wir sagen, wir müssen unsere Sünden bekennen. Jawohl, wir müssen unsere Sünden ans Licht bringen. Aber verwechseln wir das bitte nicht mit, wir müssen unsere Sünden öffentlich machen. Das ist ein grosser Unterschied, das ist ein himmelweiter Unterschied. Wer Sünde öffentlich macht, begeht Gefahr, erst recht noch mehr beschämt zu werden. Und Gottes Wirkung ist nicht, uns mehr zu beschämen, sondern uns Kleider zu geben, die es noch besser zudeckt, wo würdevoller ist. Da gibt es eine Idee in unseren christlichen Kreisen, die, glaube ich, ist völlig nicht dem entsprechend, was die Bibel lehrt. Es entspricht Gottes Wesen nicht. Gottes Wesen ist nicht Entblößung und noch mehr Beschämung, sondern ist Würdigung. Wir sehen das da. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen. Und das bedeutet, da sehen wir das Wesen Gottes, sein Stil, sein Typ, wenn er uns in unserer Scham begegnet. Egal, welche Scham das ist. Wir sehen, dass wir uns sicher fühlen bei ihm. Ich glaube, vielleicht ein Grund, warum wir Gott nicht an unsere Scham alle lassen, ist, weil wir Angst haben, er wird uns noch mehr beschämen. Macht er nicht. Er schützt uns besser. Du kannst dich bei Gott darum sicher fühlen, wenn du seine Schritte hörst im Garten und er auf dich zukommt. Und dann sehen wir da nochmal etwas. Wir haben den Vers gar nicht fertig gelesen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Also wer hat Adam und Eva Kleider angezogen? Gott. Nicht sie. Wer ist von jemandem angelegt worden heute Morgen, von jemand anderem? Wir haben uns alle selber angelegt. Da legt Gott sie an. Er sagt nicht, oh, es ist beschämend, ich habe Tierfell gemacht, schaut, schönes Exemplar 1.0, dort hat es eine Umkleidekabine, ich schaue nicht, geht und zieht euch um. Nein, er geht her und nimmt die Feigenblätter weg und er legt sie an. Gott hat keine Berührungsängst vor unserer Scham, vor unserer Peinlichkeit. Gar keine. Das ist sein Wesen. Das ist seine Art. Gott beschämt uns nicht noch mehr und gleichzeitig schafft er Begegnung mit uns, weil er keine Berührungsängste hat. Und diese Art von Gott zieht sich durch die ganze Bibel durch. Wir werden in diesen Gottesdiensten diverse Beispiele sehen. Ich zeige euch einfach ein paar wenige. Psalm 32, Vers 1. Glücklich ist der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Jetzt, Übertretung, das wäre die Dimension von der Schuld. Da braucht es Vergebung. Und dann da, Sünde, das wäre die Dimension von der Scham. Die braucht keine Vergebung. Die braucht Kleider. Die müssen zugedeckt werden. Und jetzt, glücklich ist wer? Der, der beides erlebt hat. Wenn du nur Vergebung für deine Sünden erlebt hast, und ich sage nur in Anführungs- und Schlusszeichen, das ist schon super. Aber wenn du nur Vergebung für deine Sünden erlebt hast, aber kein Zudecken von deiner Scham, dann wirst du nicht glücklich. Glücklich ist, wer beides erlebt hat. Und es ist schön, dass in diesen Bibelstellen viel von Freude dreht ist, wenn Gott uns kleidet. Ich zeige euch ein Beispiel aus dem Jesaja. Ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott. Warum? Denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich damit, mit der Rettung, bekleidet wie ein Schützen, wie mit einem schützenden Mantel. In unserer Scham brauchen wir Schutz. Nicht von Feigenblättern letztlich, sondern von den Kleidern, die Gott uns gibt. Und dann sagt er da, nun stehe ich wie ein Bräutigam mit festlichem Turban. Könnt ihr es euch vorstellen? Wir sind ja nie so schön im Leben als an unserem Hochzeug. Also wir sind auch jetzt schön, ist keine Frage. Ich meine, ich schaue einen Haufen schöne Menschen an, aber an unserem Hochzeug, hey. Ich habe mir noch nie so viel Gedanken gemacht, wenn ich jemals wieder anlegen als unser Hochzeug. Und meine Frau, für die stimmt das besonders. Also, sie hat sich so viel Gedanken gemacht. Sie hat das schönste Kleid bekommen. Und Gott sagt da, ich kleide dich wie einen Bräutigam mit festlichem Turban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Das sind wunderschöne Sachen, das ist würdevoll. Das ist da, was er macht. Und Grund zu grosser Freude. Also wir sehen, dass Gott, wenn er uns unserer Scham begegnet, uns nicht nur mehr beschämen wird. Im Gegenteil, er wird uns Würde geben, neue Würde zurückgeben. Und dann sehen wir auch, dass er keine Berührungsängste hat. Das sehen wir zum Beispiel bei Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt von einem jungen Mann, der es zupft daheim, ins Ausland geht, sein Vermögen in Saus und Braus durchbringt, am Schluss in einer Wirtschaftskrise keine Arbeit findet und dann auf der Weide aussen Zeug hüten kann. Und das war für Juden ja etwas sehr Entehrendes gewesen. Also er hat müssen Zeug hüten und er hat nach Sau gestunken und dort am Sauentrog von seinem Leben, an einem sehr entwürdigenden Ort, trifft er eine Entscheidung und sagt, ich gehe zurück zum Vater. Und er kommt zurück und stinkt da nach dem Zeug und wir sehen auch, dass er den Satz immer wieder wiederholt, Vater, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein, ich bin schuldig geworden an dir. Und er kommt zurück und bevor er ein einziges Wort rausbringt, lesen wir, so macht er sich auf den Weg zu seinem Vater und dieser, das ist der Vater, sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Versteht ihr? Der Sohn hat ja seinem Vater auch Schande und Scham gebracht, weil er weg ist. Und er hat nach Säu gestunken, hat dreckig ausgesehen, ist schuldig geworden, das ganze Paletti. Und der Vater hat null Berührungsängste mit ihm. Er geht und hebt den, langt den an in seiner Scham. Wir werden diese Geschichte noch ein bisschen genauer anschauen in diesem Gottesdienst. Aber da wird einfach der Punkt landen. Gott hat keine Berührungsängste. Dich am Punkt von deiner Scham anzulangen. Er wird das Beispiel, eine Frau, das ist jetzt ein richtiges Beispiel, das stattgefunden hat, eine Frau aus dem Ort, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war, eine Prostituierte, brachte ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihn immer wieder, küsste sie ihm wieder und wieder die Füße und salbte sie mit Öl. Das ist wunderbar. Nicht nur hat Gott keine Angst, einen Mensch zu berühren am Punkt von seiner Scham, er hat auch keine Angst, berührt zu werden von jemandem, wo grosse Scham in ihrem oder seinem Leben hat. Gott hat keine Berührungsängste am Punkt von deiner Scham. Null. Jesus ist da voll in der grünen Zone. Aber andere im Raum nicht. Es geht dann weiter. Als Simon der Pharisäer sah, was da vorging, und wer die Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt. Der Simon hat das Wesen Gottes nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, wie Gott ist in seiner Begegnung mit dem beschämten Menschen. Und ich bringe ein letztes Beispiel vom Zachäus. Wenn du irgendwo mal in deinem Leben in der Sonntagsschule warst, hast du sicher vom Zachäus gehört, einen kleingewachsenen, topintelligenten Finanzier. Ein Zöllner. Das beste Äquivalent in unserer heutigen Zeit wären die gemeinen Banker, die schuld sind an allem in der Welt. Und es ist schon so, dass Banker natürlich sehr wichtig sind für uns, aber Banker haben einen schlechten Ruf bekommen. Auch zu Recht. Vergebt mir bitte alle Banker, die jetzt hier zuhören und da drin sind. Der Zachäus war ein Banker. Der Zachäus ist einer, wo das Volk ihren Hass auf ihn gerichtet hat. Und er ist da im Baum oben, weil er gewusst hat, da kommt Jesus vorbei. Merkt ihr, er versteckt sich. Er kann Jesus nicht direkt begegnen. Und dann hört er den Schritt von Jesus. Hört, wie er kommt. Und wie begegnet Jesus dem Zachäus, einem beschämten Banker, der sich am Verstecken ist? Als Jesus dort vorbeikam, bei dem Baum, wie Adam und Eva, hat er sich in den Bäumen versteckt. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er Zachäus. Komm schnell herunter, rief Jesus, ich möchte heute dein Gast sein. Was macht er da, Jesus? Er würdigt den Zachäus. Keiner wäre zu dem Mann heimgegangen, go essen. Niemand hätte sich zeigen, wie er zur Tür hineingeht, bei dem wunderschönen Haus, das der Zachäus gekauft hat, mit dem Geld von anderen. Er hat sich geschämt, der Zachäus, und Jesus stellt sich zu ihm, indem er ihn besucht daheim. In vielen Kulturen ist Besuchen verbunden, nicht nur mit Gastfreundschaft, sondern mit Würdigen voneinander. Und Jesus würdigt da den Zachäus, indem er sagt, ich möchte zu dir heimkommen. Der Zachäus willigt sofort ein, freut sich und nimmt Jesus heim. Und das Schöne an diesem Beispiel ist, dass wir sehen, dass da Jesus zuerst die Scham vom Zachäus in Würde verwandelt und das öffnet dem Zachäus sein Herz für Buße und Umkehr. Nicht, er hat nicht zuerst Buße da. Da kommt erst nachher. Jesus ist da beim Zachäus und dann lesen wir, wo sie da am Essen waren und zusammen Zeit hatten, dann heisst es, Zachäus wurde auf einmal sehr ernst. Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wenn ich am Zoll zu viel abgegeben habe, dem gebe ich es vierfach zurück. In dem Fall ist das Behandeln von der Scham vor der inneren Willigkeit, Umkehr und Buße zu leben. Und wir sehen da bei ihm, beim Zachäus, was Gott macht, mit deiner und mit meiner Scham. Weil er hat ja eine Lösung für die Schuld. Unsere Schuld verwandelt er in Gerechtigkeit. Was macht er mit unserer Scham? Was ist das Wörtchen, das da im Kästchen müsste kommen, vermutlich? Würde. Man könnte auch sagen, eher. Eher ist in unserem Kulturkreis ein bisschen schwieriger. Ich tue es trotzdem in der Bibel haben wir das Wort immer wieder. Aber Würde. Und das ist so ein schönes Wort. Würde. Stell dir vor, du könntest am Punkt von deiner Scham, bei dem, was niemand wissen darf, und wo dir echt peinlich ist, was passiert ist in deinem Leben an dir oder wo du gemacht hast. Stell dir vor, du könntest neue Würde bekommen. Das wäre wunderbar, oder nicht? Und die Gefahr ist, dass wenn Gott dir näher kommt, wenn du seine Schritte hörst, auf dich zukommen, und du merkst, er möchte deine Scham behandeln, nicht nur deine Schuld, sondern auch deine Scham, dass du vortrennst und dich versteckst, wie Adam und Eva. Weil du Angst hast, er wird es noch schlimmer machen mit deiner Scham. Und darum ist es so wichtig, dass du weißt, wie Gott ist, was sein Stil ist, was sein Wesen ist. Ich habe es da nochmal aufgeschrieben. Jesus und Gott beschämt dich nicht noch mehr, sondern gibt dir neue Würde. Das ist das, was er macht. Und du musst wissen, Gott hat keine Berührungsängste mit deiner Scham. Und die Gottesdienstreihe, die könnte zu einer wichtigen Zeit werden in deinem Leben. Es ist nicht nötig, dass du dich als Christ zweiter Klasse anschaust. Es ist nicht nötig, dass du denkst, ich bin nicht würdig, da reinzukommen. Dir ist deine Schuld vielleicht vergeben, aber Gott möchte zu dir kommen und dich am Punkt von deiner Beschämung auch berühren. Deine Feigenblätter mit wunderbaren neuen Kleidern ersetzen. Und die Frage ist, ob du ihn anlässt. Oder ob du dich versteckst. Und ich möchte jetzt beten für uns und ich bitte die Band führen zu kommen. Wir möchten nachher noch ein Lied singen. Und mein Gebet für uns alle, da nehme ich mich mit rein, ist, dass wir in dieser Zeit dürfen das Risiko eingehen, Gott an uns heranzulassen. Weil wir wissen, wie das er ist. Wir singen jetzt dann das Lied. Ich möchte es euch ganz kurz zeigen. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, wenn ich mich verstecke, bist du mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und dann der Refrain, der finde ich super. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Sogar am Punkt von unserer Scham. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Vater im Himmel, danke, dass wir dich selber haben dürfen kennenlernen am heutigen Morgen. Du bist unser Schöpfer, du bist der, der uns gebaut hat. Und du erwartest von uns nicht, dass wir das Rad von der Zeit zurückdrüllen und so tun, als wäre gar nichts passiert. Du kennst unsere Angst und unsere grosse Sorge, dass Sachen könnten auskommen über uns in der Versammlung der Heiligen und vor den Menschen. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du das deutlich vor unseren inneren Augen festmachst, wer du bist, wie du bist, dass wir dir vertrauen können, dass wir merken können, wenn du uns berührst, wenn du uns anlangst, wenn du uns neue Kleider gibst, dann wird es wunderbar, dann werden wir gewürdigt werden, dann werden wir wiederhergestellt. Und wir bitten dich nicht nur für uns, da innen, sondern wir bitten dich auch für den Geri. Herr, segne du ihn. Segne du andere, die das Pech hatten, dass das Zeug rausgekommen ist über ihn. Aber segne du auch uns, weil wir dich kennen. Und wir bitten dich, dass du uns in eine neue Freiheit führst. Dass wir nicht mehr bestimmt sein von dem, was wir angestellt haben in der Vergangenheit oder von dem, was an uns da geworden ist. Sondern dass wir dürfen in eine neue Freiheit und Freude und Würde hineinkommen. Von dem Kind Gottes und vom Dienst an dir und an deinem Reich und in deiner Gemeinde. Dass wir dürfen raustreten mit Freude aus dem Status, den wir uns selber gegeben haben, Christ zweiter Klasse. Vater im Himmel, bewirk du das Wunder durch deinen Geist. Und halt du uns vor allem dein Wesen ganz klar vor Augen. In diesen Stunden, in diesen Tagen, in diesen Wochen. Und ich danke dir, dass wir jetzt das Lied dürfen, dir singen. Ein Lied vom Dank, dass du uns liebst, selbst wenn du uns genau kennst und alles weißt über uns. Und dass du uns trotzdem bei unserem Namen nennst und uns vergisst und uns wiederherstellst und würdigst.